Wir hören den Predigttext aus 2. Mose 17. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setze. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, das ist eine merkwürdige Geschichte. Sie handelt von Krieg. Das wollen wir nicht. Wir wollen Frieden. Krieg ist böse. Ja. Aber leider gehört das Böse zur Realität dieser Welt. Dem müssen wir uns stellen. Die Bibel tut das. Sie beschönigt nichts, auf keiner Seite. Sie stellt die Dinge dar, wie sie sind. Es gibt das Böse. Und wir müssen es bekämpfen auf allen Ebenen. Und dabei können wir heute wissen, seit dem Neuen Testament, das Böse steigert sich nur, wenn wir es mit Bösem bekämpfen. Nein, das Neue Testament sagt, überwinde das Böse mit Gutem. Oder es sagt, wir haben nicht gegen Fleisch und Blut, also gegen Menschen zu kämpfen, sondern gegen unsichtbare, aber sehr reale Mächte der Finsternis. Amalek bedeutet übersetzt kriegerisches Volk. Und dieser Name Amalek wurde im Judentum zum Symbol des Bösen überhaupt und zum Symbol der Feinde von Gottes Volk. Im übertragenen Sinne steht Gottes Volk also immer im Kampf gegen Amalek. Im Hebräischen hat Amalek übrigens denselben Zahlenwert wie Zweifel. Israel dagegen bedeutet Gottesstreiter. Wie wurde nun Amalek besiegt? Na, schon durch Kampf und Krieg. Aber wovon hängt denn der Sieg in einem Krieg normalerweise ab? Ich würde sagen und alle sagen, von der zahlenmäßigen, waffenmäßigen, taktischen, technischen und moralischen Überlegenheit einer Armee. Und hier? Da hängt der Sieg der israelischen Armee davon ab, ob ein alter Mann auf einem Berg seine Hände bzw. Arme hebt oder nicht. Zwei Arme haben mehr Kraft als zwei Armeen. Wie kann man das verstehen oder erklären? Gar nicht. Gar nicht, wenn man nur die militärische und menschliche Dimension des Kampfes sieht. Aber die Frage ist, hat dieser Krieg oder haben Kriege überhaupt Nur die bekannten, uns bekannten militärischen, menschlichen, wirtschaftlichen und politischen Dimensionen. Und haben die Auseinandersetzungen, in die wir Menschen geraten, als Einzelne, als Gemeinden und überhaupt als Familien, haben die Auseinandersetzungen, in die Gottes Volk gerät, auch nur die uns bekannten menschlichen Dimensionen. Da kann man sicher ganz vieles psychologisch und soziologisch und ökologisch und sonst wie erklären. Und das ist alles auch richtig und gültig und hilfreich, ja. Aber ist das alles? Ist das alles? Im Großen wie im Kleinen. Bis in unseren Alltag hinein. Und in der großen Politik. Wenn das alles ist, dann ist unsere Geschichte, die wir als Predigttext gehört haben, schlicht und ergreifend Unsinn. Und wer immer noch im Weltbild der sogenannten Aufklärung gefangen ist, der kann nur sagen, das ist Unsinn. Das funktioniert so nicht. Streit und Krieg und Auseinandersetzungen mit dem Bösen werden nicht durch Händchenheben entschieden. Legen wir es zu den Mythen. Oder heften wir es als Legende im Anhang an Grimms Märchen ab. Aber wenn das Sichtbare nun nicht alles ist, die Bibel weist uns von der ersten bis zur letzten Seite auf eine Dimension hin, die wir in der Regel nicht im Blick haben. Aber sie steckt hinter sehr vielem, was wir hier sehen und womit wir zu tun haben. Und sie ist entscheidender, als wir ahnen. Übrigens auch viel vielgestaltiger als diese Welt, die wir kennen. Ich rede von der Dimension der unsichtbaren oder der geistlichen Welt. Dem Sichtbaren ist sie weit, weit überlegen. Und dazu ewig, also unvergänglich. Vielleicht hilft ein Vergleich, die Vorgänge auf einer zweidimensionalen Fläche, also auf einem Blatt Papier hier, die lassen sich ziemlich gut erklären und bewerkstelligen mit der Hilfe der Geometrie, mit den Gesetzmäßigkeiten, die wir da haben. Da kann ich Dreiecke verschieben und strecken und pipapo, das geht alles. Und ich kann damit sehr viel erklären und regeln, aber nicht alles. Zum Beispiel nicht, wenn plötzlich etwas auf dieser Fläche ist, was vorher nicht drauf war, weil es von oben kommt. Wenn ich das erklären will, brauche ich die dritte Dimension, die Höhe oder Tiefe. Weil die Geometrie mit hin und her erklärt das nicht alles, geht nicht. Dann kommt sie an ihre Grenzen. Vieles in unserer Welt lässt sich ziemlich gut durch innerweltliche Gesetze und Möglichkeiten erklären. Das, womit wir so vertraut sind in der Regel. Manches allerdings nicht so richtig, wie zum Beispiel diese Geschichte hier. Aber wenn wir die geistlichen Dimensionen mit hinzunehmen, die geistlichen Gesetze und Möglichkeiten, dann wird sehr vieles sehr viel klarer. Auch unsere Geschichte hier und nicht nur sie. Nehmen wir mal etwas, was nicht ganz so lange her ist wie das hier mit Mose. Gehen wir mal nur ins letzte Jahrhundert und schauen wir uns mal den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg ein bisschen näher an. Selbstverständlich lässt sich das alles sehr gut politisch und militärisch und ideologisch und sonst wie erklären. Das ist gut erforscht. Ist auch alles richtig oder fast alles. Aber es gab auch geistliche Ursachen. Hitler war ein okkulter Mann. Und zwar ein sehr starker Okkultist. Er hatte Kontakte zu den verschiedensten Geheimgesellschaften und Orden. Das ging hin bis zu Kontakten zu den weltweit führenden Großmeistern des Okkultismus im Tibet. Und die Symbole und der ganze Kult um Hitler, das wurde von dort übernommen. Das hat Hitler überhaupt nicht erfunden. Das hat er von den ranghöchsten Okkultisten übernommen. Und Hitler selber war hochgradig besessen und war ein okkultes Medium. Und die mit ihm unmittelbar zu tun hatten, die ihn wirklich kannten, auf Tuchfühlung waren, die konnten ganz genau beschreiben, wann und wie die dämonischen Mächte sich bei ihm zeigten und manifestierten. Das war feststellbar. Und für alle seine Unternehmen und auch Schlachtpläne befragte er okkulte Quellen. Und danach richtete er sich, wann er den Krieg beginnt, 1. September und so weiter. Ging alles danach. Die Folge: ein Widerstandskampf gegen Hitler, der diese Dimension des Nationalsozialismus nicht gesehen und berücksichtigt hat, so ein Widerstandskampf musste scheitern und ist gescheitert. Vielfach. Weil Hitler durch diese Mächte, mit denen er im Bund war, eine Art übernatürlichen Schutz hatte. Da kam kein normaler Mensch dagegen an. Und er konnte erst beseitigt werden, nachdem der Tod, den er über das jüdische Volk brachte, auch über das deutsche Volk hereinbrach. Wer Israel antastet, tastet Gottes Augapfel an oder seinen eigenen, das hat Folgen. Bis heute. Und das ist ein ganz tiefer geistlicher Zusammenhang, den die wenigsten gesehen haben. Eine weitere Folge ist übrigens, diese braune Ideologie ist nicht durch Aufklärung allein zu besiegen, so nötig die ist. Aber damit wird sie nicht beseitigt. Weil noch ganz andere Mächte dahinter stehen und die fliehen nicht vor irgendwelchen Argumenten. Dafür bräuchte es Umkehr, dafür bräuchte es Buße, dafür bräuchte es echtes Gebet und zwar richtig Gebetskampf, auch und gerade heute, auch in Deutschland und anderswo. Anders wird das nicht besiegt. Aber schauen wir noch einmal zurück. Merkwürdigerweise hörte Hitler im Mai 1940 bei der Schlacht von Dünkirchen auf einmal nicht mehr auf seine Geister. Er hat nicht gemacht, was sie ihm gewiesen haben. Die Folge: 335.000 eingeschlossene englische Soldaten entkamen wie durch ein Wunder. Und der Einzug in London, dessen Datum schon feststand, geplant war, kam nicht zustande. Ab diesem Zeitpunkt beging Hitler einen Fehler nach dem anderen und es ging sukzessive abwärts. Wie das? Sie können jetzt verschiedene Erklärungen dafür suchen und auch finden. Aber eben auch Gebet könnte dabei eine Rolle spielen. Viele haben gebetet und zum Beispiel gab es in einer Bibelschule in England eine Schar von 300 Betern. 300 Beter, die stundenlang jeden Tag gebetet haben in dieser Angelegenheit. Täglich haben sie vor Gott gerungen, dass Gott hier Durchbrüche schenkt und dass hier sein Wille geschieht und dass dieses Böse besiegt wird. Und Gott zeigte ihnen durch prophetische Eindrücke im Gebet, wofür sie wie zu beten hatten. Und das haben sie einfach gemacht. Und die sagen, diese Truppe, Dünkirchen war unser erster Sieg im Gebet. Das war im Gebet schon klar. Dann haben sie die weiteren Ereignisse dieses Krieges weiter so durchgebetet und gerungen. Wenn mehr gebetet hätten, wäre es vielleicht schneller gegangen. Nach Aussagen beteiligter Militärs traten bei den folgenden Schlachten, die schließlich zur Niederlage führten, unerklärliche Ereignisse auf, die den Verlauf entschieden. Kann das jetzt alles nur andeuten? Es würde mich nicht überraschen, wenn Sie damit jetzt große Mühe haben, das so zu sehen und zu glauben. Aber für mich ist es eine Parallele zu dem, was hier in 2. Mose 17 steht. Das eine ist genauso leicht oder schwer zu glauben wie das andere. Wieso entscheiden erhobene Hände über den Ausgang eines Krieges oder einer Schlacht. Und wenn das stimmt, wieso können dann folgerichtig erhobene Hände den Verlauf von allen möglichen Ereignissen bestimmen und ändern? Antwort: Weil die sichtbaren Geschehnisse auf dieser Erde sehr häufig, wenn nicht immer, auch eine unsichtbare geistliche Dimension oder Komponente haben. Und dort liegt häufig die Wurzel. Es gibt auch in diesem unsichtbaren Bereich Kämpfe und Auseinandersetzungen, ich sage mal Kriege und Schlachten. Und die haben etwas zu tun mit Gott und seinen Engeln und auch mit dem Engelfürsten der Finsternis und seinen Untergebenen. Ihr Lieben, der Ausgang dieser Kämpfe ist längst entschieden. Seit Karfreitag und Ostern ist klar, wer hier gewinnt. Das ist keine Frage. Aber wie sich die Dinge konkret heute und hier entwickeln, das hängt von Gebet ab. Gebet ist nahezu die einzige Möglichkeit, in dieser Dimension Einfluss zu nehmen. Es reichte schon damals nicht, dass Gott dem Volk Israel das gelobte Land versprochen hat und Sieg versprochen hat und die sind da einfach so reingeschlendert und hatten das. Sondern zwar auch damals, und zwar, das war immer in der Bibel so, in allen Dingen, Gebet und Kampf nötig, damit die Verheißungen Gottes sich erfüllen, damit das geschieht, was Gott sagt. Mir passt das auch nicht, aber es ist so. Wann und wie Gott sein Wort erfüllt, das hängt von Gebet ab. Und deshalb führten Jesus und führten die Apostel und die gesamte Urgemeinde ein intensives Gebetsleben. Lesen Sie nach in den Evangelien und in der Apostelgeschichte. Wir führen dieses Gebetsleben nicht mehr. Und in der Folge wirkt Gott unter uns nicht mehr so, wie er dort gewirkt hat. Völlig logisch. Gott kann Betern konkrete Einblicke in die Dinge der unsichtbaren Welt geben, und dann können sie sehr konkret dort beten und handeln. Und es gibt dafür viele Beispiele in der Bibel selbst und durch die Kirchengeschichte hindurch bis heute. Aber diese Einblicke sind gar nicht Bedingungen. Im 2. Mose 17 steht nichts davon. Da heißt nur, wenn Mose seine Hände emporhielt, siegte Israel, das Volk Gottes, und wenn er seine Hände sinken ließ, siegte Amalek, der Feind Gottes. Und da brauchte Mose nun im wahrsten Sinne des Wortes Unterstützung. Er konnte diesen Gebetskampf alleine nicht durchhalten. Und ihr Lieben, auch das hat sich bis heute überhaupt nicht geändert. Ein Pfarrer, dessen Dienst und Gebet nicht in der Gemeinde durch Gebet gestützt wird, der kann nichts Bedeutungsvolles für Gott ausrichten. Punkt. Wenn das schon für den Apostel Paulus galt, lesen Sie doch mal in jedem Brief, bettelt er um Fürbitte, betet für mich. Wenn das schon für so einen Mann galt, wie viel mehr für jeden von uns. In der Frage des Gebetes und der erhobenen Hände entscheidet sich, welcher Geist eine Gemeinde durchweht. Und was den Sieg davon trägt. Es entscheiden nicht fromme Theorien. Es entscheidet Gebet. Und das gilt letztlich auch bis ins persönliche Leben hinein. Ob und wie Gott in deinem Leben wirkt, hat sehr viel damit zu tun, wie du betest oder auch wie andere für dich beten oder gebetet haben. Vielleicht hast du eine Großmutter, die sehr viel für dich gebetet hat und profitierst heute noch davon. Kann sein. Ob und wie Gott in unserem Land und weltweit wirkt, hat sehr viel damit zu tun, ob und wie die Gemeinde betet. Was hat das nun mit diesen erhobenen Händen auf sich? Das ist schlicht die biblische Gebetshaltung. Und möglicherweise hat diese Geste eine viel größere Wirkung, als wir ahnen. Und vielleicht gibt es genau deswegen so viel Vorbehalte gegen diese Gebetshaltung. Also unser Volk hatte ja kaum Probleme, den Arm für Hitler zu erheben, von dem angeblich das Heil kam. Aber wir Deutschen haben sehr große Probleme, die Arme zu Gott zu erheben, von dem tatsächlich das Heil kommt. Möglicherweise besteht da ein Zusammenhang und sind wir da noch gebunden. Unsere Hände sind ja an fast allen unserer Reaktionen beteiligt. Schauen Sie sich mal zu oder anderen. Nervosität oder Ablehnung oder dass jemand willkommen ist oder Drohung oder Resignation oder Annahme oder Liebe zeigen. Überall sind die Hände beteiligt. Und wenn ein Kind so zu seiner Mutter, seinem Vater kommt oder zu den Großeltern, ja, dann ist doch klar, was es will. Nimm mich hoch, hab mich lieb, ich will zu dir. Und genauso können wir zu Gott kommen. Und Gott freut sich genauso drüber, wie sich Eltern normalerweise freuen oder Großeltern, wenn ihr Kind oder Enkel so zu ihnen kommt. Jemand, der die Bibel mal nach dieser Gebetshaltung durchforstet hat, kam zu dem Schluss, diese Übung, also erhobene Hände im Gebet, ist einer der explosivsten und bedeutungsvollsten Ausdrücke des Lobpreises. Ich glaube, dass Gott sie liebt, das Fleisch sie hasst und dass sie dem Teufel den Garaus macht. Ich glaube, dass mit der Ausübung des Händehebens Glaube gefestigt, Angst verjagt und Freude verankert wird. Probieren Sie es doch mal aus. Wenn Sie beten, von mir aus, wenn Sie allein sind, nur Gott sieht, reicht ja. Machen Sie Erfahrungen damit. Gebete sind wichtiger als oder mächtiger als Armeen, weil sie den Arm Gottes bewegen. Und es gibt Situationen, wo das dringend nötig ist. Und ich möchte an dieser Stelle doch mal ein konkretes Anliegen nennen. Wir haben in unserer Gemeinde ein Kind, das gemobbt wird. Wurde zum Selbstmord aufgefordert, mit Mord bedroht und körperlich angegriffen. Eine ganze Familie steht sehr unter geistlicher und seelischer Bedrängnis. Und was ich davon weiß und was ich verstehe, sagt mir, dieses Maß an Bosheit und auch diese spezielle Art der Bosheit trägt Merkmale des Dämonischen. Ob das dem Täter oder den Täterinnen bewusst ist oder nicht. Und die Frage ist, was tun wir da als Gemeinde? Gottesdienst halten und wie lieblich ist der Mein singen? Das reicht nicht. Das reicht dort nicht. Also wo ist die Gebetsmauer? Wo stellt sich die Gemeinde um diese Familie, um dieses Kind, betend? Wo sind die erhobenen Hände? Wer geht auf die Knie, damit ihr Licht wird und diese Bedrängnis aufhört und auch Klarheit in die ganze Situation kommt? Und auch die gewonnen und gerettet werden, die sowas machen. Es gibt noch anderes Leid und andere Situationen, ganz ähnlich, wo das genauso nötig ist, auch in unserer Gemeinde. Weil es nicht nur diese sichtbare Welt gibt, sondern auch eine unsichtbare Wirklichkeit. Deshalb ist Gebet wichtiger, als wir es alle mit eingeschlossen nehmen und wirksamer, als wir ahnen. Und wer effektiv leben und wirken will, der wird hier einen Schwerpunkt setzen, ohne deswegen anderes sein zu lassen. Unser Sonntag heißt Rogate, auf Deutsch betet. Das Gebet ersetzt keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Du allmächtiger Gott, durch Jesus Christus bist du unser Vater. Vor dir zu stehen ist das größte Privileg, denn alles besteht durch dich. Du bist Herr über alles. Mose stand vor dir, so bestand dein Volk den Kampf. Ohne die Fürbitte des Mose hätte dein Volk verloren. Propheten standen vor dir und haben die Geschicke von Nationen entschieden. Jesus betete Nächte hindurch auf dieser Erde und tritt immer noch im Himmel vor dir, für uns und dein Volk ein. Wir lesen in deinem Wort, wie die Urgemeinde betete. Aber wir sind unverständig und träge geworden. Wir trauen uns mehr zu als dir, unserem Arbeiten mehr als unserem Beten, unserem eigenen Nachdenken mehr als die Anbetung deiner Herrlichkeit, unseren unruhigen Händen und ihrem Tun trauen wir mehr zu als den Händen, die sich zu dir erheben. Wir sind blind geworden für die entscheidende Wirklichkeit. Bitte erbarme dich über uns und gieße den Geist der Gnade und des Gebetes über uns aus. Lehre uns neu und vollmächtig beten. Zeige uns, was Beten ist und bedeutet. Erwecke dir Beterinnen und Beter. Wir bitten dich für eine geistliche Erweckung für uns selbst, unsere Gemeinde und unser Land, das in Gottlosigkeit versinkt. Wir bitten dich um Klarheit für die heutigen Wahlen. Und Jesus, wir erheben deinen Namen über alle Mächte der Bosheit. Wir erheben deinen Namen über Familie, die in unserem Ort so in Bedrängnis gebracht wurde. Wir bitten, dass das alles am Ende nicht schaden darf, sondern zur Stärkung helfen muss. Wir bitten um Licht und Überführung. Wir bitten um den Sieg des Guten. Und wir bitten um dein Heil und Heilung. Amen.